Liebe Gemeinde, der neueste UNO-Bericht vom 22. September ist mehr als ernüchternd, ja geradezu pessimistisch. Ich zitiere aus dem Kommentar von Fredrik Steiger, dem diplomatischen Korrespondent des Schweizer Fernsehens. Einige Auszüge. Der erste Titel, die Welt wird momentan nicht besser, sondern schlechter. Bisher war weltweit betrachtet die Entwicklung positiv. Es gab Jahr für Jahr Fortschritte, wenngleich oft nur kleine. Doch nun stellt die UNO einen markanten Knick fest. Ihr Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einer Welt, die geprägt sei von politischen Spannungen, Konflikten und Instabilität. Unter dem Titel Pandemie, Krieg, Klima wird Folgendes festgestellt: Die Fortschritte der vergangenen Jahre werden auf einmal zunichte gemacht. Die ehrgeizigen UNO-Nachhaltigkeitsziele, die im Jahre 2030 erreicht werden sollten, scheinen zunehmend illusorisch. Derzeit nähert sich die Welt ihnen nicht länger an, vielmehr bewegt sie sich im Krebsgang. Noch ein Punkt: die Welt in der Abwärtsspirale. Die UNO spricht von einer kollektiven Lähmung. Die Welt stolpere von Krise zu Krise und reagiere darauf bloß noch mit Feuerwehrübungen, beispielsweise mit Subventionen zur Treibstoffverbilligung. Das ist bei uns zwar noch nicht auch. Es fehlten langfristige Ansätze. Man sei unfähig, die grundsätzlichen Probleme, etwa die Klimaerwärmung, entschlossen anzugehen. Sowohl Regierungen als auch die Bevölkerung seien verunsichert. Das führe vielerorts zu einer politischen Polarisierung und verleihe populistischen und extremen Kräften Auftrieb. Was wiederum eine positive Trendwende erst recht erschwere, das sei ein Teufelskreis. Die Folge: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte geraten in immer mehr Ländern unter Druck. Eine düstere Analyse. Da kann man nur sagen: Probleme richtig erkannt, aber die eigentliche Ursache weggelassen. Einfach negiert, denn sie passt nicht in ein humanistisches, fortschrittsgläubiges Weltbild, ins System einer ständig besser werdenden Welt. Und seit einer Woche kommt ja ganz massiv auch die Drohung von Atomwaffen dazu. Düstere Aussichten. Dabei gab und gibt es durchaus Politiker, die einen klaren Durchblick haben. Ernst Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen, Vater von Ursula von der Leyen, hat die Misere, das ganze Elend der Menschheit auf den Punkt gebracht. Das große Problem unserer Zeit ist nicht die Atombombe, sondern die Gottesferne. Wenn wir dieses Problem lösen, lösen wir auch die anderen Probleme. Und leider gibt es hier keinen Umkehrschluss. Gar nie. Mit dieser kurzen oder längeren Einführung sind wir mitten im Thema von heute. Endzeitreden von Jesus, die Entrückung der Gemeinde, ein Geheimnis. Lukas schreibt in seiner Endzeitrede im Kapitel 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. In diesen Kapiteln beschreibt Jesus die Zeit, in der wir heute stehen. Man sagt ihm die Endzeit. Seine Wiederkunft ist das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis. Wann? Das weiß niemand. Das lässt sich auch nicht berechnen. Aber dass Jesus wiederkommt, das ist so sicher wie der Tod, nämlich 100%. Warum? Weil Jesus es selbst sagt. Er kommt, um die Gemeinde zu sich zu holen. Gemeinde, das sind all diejenigen Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die ihre Schuld erkannt haben, bekannt haben und die Vergebung empfangen haben. Aber Jesus kommt nicht nur für die Gemeinde, sondern einige Jahre später auch für die Völker zum Gericht. Aber heute das Erste, wie das zu und her geht mit der Entrückung, dazu einige wenige Punkte. Jesus sagt nichts Genaues darüber. Aber dafür hat der Heilige Geist Paulus befähigt, uns hier Aufschluss zu geben. Ich lese einige Verse aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wer immer auch auf seinem Handy nachschauen will, der darf das gerne tun. Oder ihr könnt auch eine Bibel holen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, wenn es etwas fremd tönt. Aber ja gut. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche, das ist unser Leben, Unvergänglichkeit anziehen und die sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Dann folgen die bekannten Verse. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, andere Übersetzungen sagen Geschwister, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe oder eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Soweit dieser Text aus dem kolossal großen Kapitel, dem weitaus längsten Kapitel, das Paulus geschrieben hat. Ein erster Punkt. Was ist der Beweis für dich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist? Die Jahrzahl, die du vielleicht jeden Tag einmal irgendwann schreibst, das Datum, wenn du dich erinnerst, was heute ist? Das ist relativ. Seit letzten Dienstag zum Beispiel schreibt Israel das Jahr 5783. Und es gibt andere Zählarten oder zumindest Versuche davon. Warum wissen wir das? Wir wissen das nur, weil es in der Bibel steht. Weil es in der Bibel steht. Das ist der ultimative Beweis. Jesus Christus weist darauf hin, Paulus weist darauf hin. Die Bibel sagt es. Und die Bibel allein hat göttliche Autorität. Ja, was ist der Beweis, dass Jesus gelebt hat? Keiner von uns war dabei. Was ist der Beweis, dass Jesus gestorben ist an deiner und meiner Stelle und deine und meine Schuld auf sich genommen hat? Was ist der Beweis, dass Jesus auferstanden ist? Wir wissen das alles nur aufgrund der Bibel. Bis heute. Paulus schreibt am Anfang dieses Kapitels, denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach den Schriften oder nach der Schrift. Und damit meint Paulus immer, das Alte Testament. Vielleicht hatte er schon eine Ahnung, was Lukas niederschrieb, der ja mit ihm lange Zeit unterwegs war. Vielleicht hat er auch eine Ahnung, was Markus, den er ja auch getroffen hat in seinem Leben, aufgeschrieben hat. Ich weiß es nicht. Aber genauso wie sein Kommen, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen bezeugt ist, ist auch seine Wiederkunft bezeugt. An die Thessalonicher schreibt Paulus, Jesus kommt für die Seinen, für die Gemeinde. Und da steht, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Da bist du und ich gemeint. Wir erwarten Jesus, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das ist, wird beschrieben in der Bibel mit der Entrückung der Gemeinde in die Wolken. Ich habe das letzte Mal Ende Mai darüber gepredigt. Aber Jesus kommt nicht nur für die Seinen, Jesus kommt auch mit den Seinen. Weiter schreibt er im 1. Thessalonicher Brief, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. So wie ich die Bibel verstehe, geschieht das am Ende der Trübsalszeit. Jesus kommt dann, um die Welt zu richten und ins tausendjährige Reich zu führen. Die kleinen Wörter für und mit dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Warum glaube ich das? Weil es die Bibel sagt. Aber aufgepasst. Ich meine damit die Bibel in ihrem ganzen Zusammenhang. Nicht nur ein einzelner herausgepickter Vers. Die Bibel in ihrem ganzen Zusammenhang. Seht, das hat gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Denn wir können heute vor unseren Augen erkennen, wie wahr die Bibel ist, wie sich immer mehr, was schon im Alten Testament ausgesagt worden ist, erfüllt. Übrigens, das Wort entrückt kommt auch vor im Thessalonicher Brief. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, das sind die Toten, die auferweckt worden sind, entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft und werden so bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, heißt entrückt werden, weggerissen werden, hastig ergriffen werden. Nach der Schrift. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Die Entrückung der Gemeinde gilt nur für die Gläubigen. Vers 50 heißt es, das haben wir gelesen, dies aber sage ich, Brüder, Schwestern, Geschwister, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Oder in einer moderneren Übersetzung, eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht ins Reich Gottes kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes unvergänglichem Reich Platz haben. Paulus macht hier ganz deutlich, dass kein Mensch sich das Reich Gottes verdienen kann. Weder durch empfangene Sakramente, noch durch gute Werke, noch durch gute Taten, auch nicht durch Rituale und Spenden, denn von Natur aus ist jeder Mensch ausgeschlossen vom Reich Gottes, weil wir getrennt sind von Gott durch die Sünde. Die Gemeinschaft mit Gott ist seit dem Sündenfall zerbrochen, definitiv. Und all unsere Verfehlungen und all unsere Übertretungen der Gebote Gottes sind eine grundsätzliche Folge davon. Und alle Versuche von uns Menschen, diesen Bruch zu kitten, sind zum Scheitern verurteilt. Es gibt nur einen Weg zurück zu Gott, zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und dieser Weg hat einen Namen. Wir haben es gehört schon in den Liedern, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz machte er das möglich. Wie geht das? Er ist auf dem Himmel, auf die Erde gekommen, hat hier gelebt ohne Sünde und in seinem ganzen Dasein gezeigt, dass Gott Liebe ist und nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht, also nicht ins Reich Gottes kommt. Und dann am Ende seines Lebens wurde er gekreuzigt, unschuldig. Aber in seinem Tod, das zunächst aussieht wie die größte Niederlage, aus seinem Tod hat er den größten Triumph gemacht. Und dort hat er all deine und meine Schuld auf sich genommen. Er hat dafür gesühnt. Und wer das glaubt und in Anspruch nimmt, seine Sünde bekennt und bereut, der erlangt Vergebung und ewiges, unvergängliches Leben. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Ob das uns Menschen passt oder nicht, ob ich das fair finde oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass es in der Bibel so niedergeschrieben ist. Entweder oder, drinnen oder draußen. Wie damals bei der Arche, da gab es nur drinnen oder draußen, keine Zwischenstufen. Und Jesus weiß ganz genau, wer zu ihm gehört oder nicht. Und ich bin so froh und ich bin so glücklich, dass nicht ich das beurteilen muss. Paulus schreibt an Timotheus, Der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wer zu ihm gehört. Als christusgläubige Menschen warten wir auf die Wiederkunft unseres Herrn. Wer nicht an Jesus glaubt, wird eines Tages nur die Folgen davon spüren. Aber Paulus sagt noch mehr. Wir haben es gehört, die Entrückung ist ein Geheimnis. Er sagt in Vers 51, das ist falsch hier, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Er beginnt mit siehe, also pass ganz genau auf. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und dann erklärt er, wie diese Entrückung funktioniert. Sie geschieht plötzlich, in einem Augenblick. Die Toten werden auferstehen und wer als Christ dann noch lebt, wird verwandelt werden. Das heißt, er bekommt einen neuen Körper, einen sogenannten Auferstehungsleib. Wann geschieht das? Bei der letzten Posaune. Die Bibel redet viel von Geheimnissen im Neuen Testament. Ich möchte da einfach etwas da hineinleuchten. Ein Geheimnis ist ja immer etwas, was der andere nicht weiß oder nicht wissen sollte. Und ihr kennt ja das. Los, ich sag dir das jetzt, aber darfst du es nicht weiter sagen. Bis heute. Und die Gemeinde ist ein Geheimnis. Dass wir hier zusammenkommen, das ist ein Geheimnis. Ich sage ganz noch später, dass Christus in uns wohnt, in deinem und meinem Herzen, ist ein Geheimnis. Die Gottseligkeit ist ein Geheimnis. Dass Israel zum Teil verstockt ist, ist ein Geheimnis. Dass der Antichrist kommen wird, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und eben die Entrückung der Gemeinde ist ein Geheimnis. Geheimnis ist, was verborgen ist und das zu irgendeinem Zeitpunkt offenbar wird, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Ein ganz gutes Beispiel ist das, was im Propheten Daniel steht, im 12. Kapitel. Da heißt es, und du, Daniel, halte diese Worte geheim, das, was ich dir offenbart habe, und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes, also bis in unsere Zeit. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und in Vers 9 doppelt er nach und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Das, was Daniel in seinem Buch niedergeschrieben hat, hat man lange Zeit nicht verstehen können. Aber jetzt merkt man langsam, wie das alles in Erfüllung geht. Ich kann da nicht näher drauf eingehen, aber es ist absolut interessant. Im Alten Testament wurde das gesagt und heute geht das in Erfüllung. Viele Wahrheiten im Alten Testament werden angedeutet, aber erst im Neuen Testament offenbart. Über Jesus gab es mehr als 300 Hinweise. Aber erst als Jesus kommt, gehen sie in Erfüllung. So gibt es auch den Begriff der Gemeinde als solches, als die Herausgerufenen, noch nicht im Alten Testament. Eine allgemeine Entrückung kennt das Alte Testament nicht. Einzig Henoch und Elia wurden entrückt. Die Erkenntnis ist erst möglich nach der Entstehung der Gemeinde von Jesus, nach Pfingsten. Und drum ist die Entrückung ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis umfasst noch viel mehr Und Paulus lüftet es ein bisschen. Das Erste, was? Wir werden nicht sterben, sondern umgewandelt werden. Diejenigen, die leben, wenn Jesus Christus wiederkommt, werden verwandelt werden. Einen neuen Leib werden wir bekommen, wie Jesus damals. Denn Vergängliches, haben wir gelesen, oder Verwesliches, wie es andere Übersetzungen sagen, das hat keinen Platz im Himmel. Und weil wir als Menschen letztlich vergänglich sind, haben wir so, wie wir jetzt sind, keinen Platz im Himmel. Wir müssen einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Einen Leib, der so quasi himmelstauglich ist. Alle Gläubigen sollen den erhalten. Die Bibel sagt nichts von einer Teilentrückung. Zuerst die Superfrommen und dann noch so die Mittelfrommen und dann irgendwann mal noch die wenig Frommen. Alles Wiedergeborene. Nein, alle zur selben Zeit, in einem Augenblick. Alle werden verwandelt werden. Alle werden auferstehen, alle Toten. Wie ist das möglich? Mein Gott kann das, Jesus kann das. Wie? In einem Nu, in einem Augenblick. Das ist kein evolutionäres Geschehen. Das ist keine länger andauernde Metamorphose wie bei einem Schmetterling. Nein, im Nu. In einem Augenblick. Interessant, die Bibel nimmt hier zwei Ausdrücke, um das zu bekräftigen. Sofort, dann sind wir jemand anders. Genauso wie bei Jesus. In einem Augenblick, am dritten Tag, er hat dasselbe gesagt. Ich habe Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Und zudem hat er immer gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Er hat das so deutlich gesagt, dass sogar seine Feinde, die hohen Priester und Pharisäer, diese Möglichkeit in Betracht zogen und glaubten, die Jünger könnten den Leichnam stehlen. Wie? In einem Augenblick. In einem Nu. Wann? Bei der letzten Posaune. Dieser Ausdruck sorgt für Verwirrung in der Christenheit. Warum? Im Buch der Offenbarung gibt es drei Gerichtsperioden. Und die mittlere sind die Posaunengerichte. Die letzten sind die Zornenschalen. Die ersten sind die Siegelgerichte. Könnt ihr nachlesen in der Offenbarung. Aber damit hat das nichts zu tun. Das hat etwas zu tun mit dem, wie die Römer in ihrer Kriegsführung gehandelt haben. Die erste Posaune hat bedeutet, Lager abbrechen. Zweite Posaune, in Reihe und Glied stehen. Gell, das weißt du, was das heißt. Und dritte Posaune, Abmarsch. Abbrechen, hinstehen, Abmarsch. Das ist die letzte Posaune. Aber auch mit diesen Erklärungen, Entrückung bleibt ein Geheimnis. Paulus liefert eine Begründung. Wir haben das schon gelesen. Das Vergängliche muss etwas Unvergängliches anziehen, Sterbliches, Unsterbliches. Und das ist dann der große Triumph. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Und nun denken vielleicht einige unter euch, ja, lieber Werner, das ist ja alles schön und gut und recht, was du sagst. Hat auch eine gewisse Spannung. Aber was hilft mir das morgen? In meinem Christenleben, im Alltag der kommenden Woche, wenn all die Fragen, die Sorgen, sogar Nöte auf mich einstürmen. Was nützt mir das? Einfach an die Entrückung denken und glauben? So eine Art fromme Weltflucht? Alles hinter sich lassen? So wie es auf der anderen Seite heißt nach mir, die Sintflut? Ein letzter Punkt. Das Wissen um die Entrückung festigt und ermutigt den gläubigen Menschen. Paulus ist kein Theoretiker, sondern ein Praktiker. In all seinen Briefen hat er immer einen praktischen Teil. Und selbst hier in diesem Kapitel folgt ein ganz großartiger praktischer Teil. Und mit dem möchte ich schließen. Die letzten beiden Verse, die wir gelesen haben, sind die praktischen Konsequenzen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das Wissen, dass Jesus wiederkommt, löst einiges aus für mein praktisches Christenleben. Das Erste, Dankbarkeit. Dankbar sein Gott gegenüber für die Hoffnung im Herzen. Dankbar, dass mein Glaube ein Ziel hat, die Herrlichkeit mit Jesus Christus. Ich werde einmal bei ihm sein. Dankbar, dass Jesus mir immer wieder Kraft gibt zum Überwinden. Dankbar, dass Jesus mir den Sieg schenkt, ans Ziel zu kommen. Dankbar, dass das nicht meine Anstrengung ist, sondern dass Jesus, unser Herr, mein Herr, schon alles vorbereitet hat. Dankbar, dass er mitgeht. Noch mehr dankbar, dass er auch vorausgeht. Das ist das Erste, ganz praktisch. Das Zweite, Festigkeit im Glauben. Das hat mit Standhaftigkeit zu tun, wenn dein Glaube verlacht wird, wenn er angegriffen wird. Denk dran, dass Jesus wiederkommt und er hilft dir, festzustehen. Stehe auch ehrlich dazu, wenn du keine Antworten hast. Aber bleibe dabei. Halt das fest, dass Gott ans Ziel kommt mit dir. Bleibe dabei, dass alle Verheißungen, alle Zusagen Gottes gelten. Dir und mir persönlich. Das Nächste. Erdbebensicher. Bleibe unerschütterlich, wenn dein Glaube angefochten wird. Wenn es dem Feind Gottes gelingt, dich zu fragen, sollte Gott gesagt haben und du vielleicht in die Falle tappst, wie damals Adam und Eva. Wenn der Feind Zweifel sehen möchte in dein Herz, Zweifel an Gottes Verheißungen, an Gottes Zusagen. Und wenn du in der Krise steckst, dann denke zurück. Denke zurück an die guten Taten. Denke zurück, wie Gott eingegriffen hat. Vielleicht schreibst du das auf. Denke zurück. Die Psalmen sind voll davon. In der Krise zurückschauen. Erinnere dich immer wieder an die Taten Gottes. Zähle sie in deinem Herzen auf. Fortschritt. Bleib nicht stehen. Das ist Fortschritt. Fortschreiten. Weitergehen. Lass dich nicht zurückhalten. Der Dienst in seinem Reich, in der Gemeinde, hört nicht einfach auf. Im Gegenteil. Er ändert vielleicht. Du darfst aber wissen, Jesus geht mit und Jesus geht voran. Ich habe das schon gesagt. Und dann löst das noch etwas aus. Eine tiefe Gewissheit. Ein paar ganz kurze Beispiele. An unserem neuen Wohnort, ich weiß, ich bin ein bisschen am Überziehen, ist offiziell ausgeschrieben, Gebet für die Gemeinde im Schulhaus Maiacher. So sind Clarlis und ich hingegangen und haben dort verschiedene Gläubige getroffen, die wir schon gekannt haben. Und unter anderem ist dort Hertha gewesen, neben mir gesessen. Eine Frau weit in der 80er. Und die Frau hat erzählt, dass sie mit 16 angefangen hat, das Volksblättli oder Textlife, wie es heute heisst, zu verteilen. 70 Jahre. Ich denke zurück an eine Schwester, die geschätzte 40 bis 50 Jahre in dieser Gemeinde jedes Mal nach dem Mittagessen aufgestanden ist, einen Kübel mit Wasser geholt hat und den Tisch abputzt hat. Ich denke an eine Schwester, auch sie ist gestorben, die über 40 Jahre Kinder unterrichtet hat, in einer tiefen Gewissheit. Und ich denke an Paul und an Ursula, die schon seit Jahren treu den Büchertisch machen. Wie geht das? Wie kommt man zu so einer Treue? Das geht nur im Wissen, dass alle Arbeit im Reich Gottes, in der Gemeinde zur Ehre Gottes, nicht vergeblich ist. Denn so steht es in der Bibel, so haben wir es gelesen, so glauben wir es fest. Amen.